Ja, vielen Dank für diese wunderbare Grundlage, dass ihr so eine Einführung mit diesem Lied in diese Predigt mit hineingegeben habt. Das ist so wunderbar. Wir haben es nicht abgesprochen, aber ich staune einfach über die Leitung des Geistes heute. Das passt einfach so wunderbar alles ineinander. Und eins schließt das andere absolut nicht aus. Oh ja, es war eine dunkle Zeit vor 70, 80 Jahren im Zweiten Weltkrieg, wo der Teufel sich losgelassen hat und das Allerheilige ist unter die Füße getrampelt worden. Und diejenigen, die wenigen, die noch standhaft blieben, die waren in die KZ-Lager eingesperrt. Und so einer, von Dietrich von Bonhoeffer, schreibt aus dem Gefängnis, kurz vor seinem Tod, wo er hingerichtet wurde, dieses Lied. Wir wollen uns auch in so einer Zeit heute hineinversetzen, danke. Wo es genauso dunkel war, zu seiner Zeit vor vielen Jahrtausenden, und Gottes Führung und Gottes Gericht uns anschauen. Es geht um Elia, habe ich ja schon angekündigt. Und das Leben des Volkes Israel damals. Und was können wir persönlich für uns nehmen und lernen? Wir lesen uns den Text aus dem 1. Könige-Buch, 1. Könige, Kapitel 17. Ab Vers 1 bis 9. Und Elia, der Tischbitter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab. Ahab war der König damals. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor diesem Angesicht oder dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich von Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihm folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleib dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Es war eine der dunkelsten Zeit in Israel. Im 16. Kapitel davor, können wir es nachlesen. Die Könige, die waren schon sowieso auf dem Abwägen. Seit Jerobeam, als das Volk Israel sich geteilt hatten, 10 und 2 Stämmen, und Jerobeam, der erste König, das Königtum übernommen hatte in Israel, diese 10 Städte, das nördliche Teil Israels. Er war der Erste, der das Volk dermaßen verführte, hat die Kälber aufgebaut und hat die Kälber angebetet, und selbst hat er da auch auf dem Altar geräuchert. Und somit hat er das Volk Israel in den Götzendienst hinein verführt oder beziehungsweise hineingezogen. Und so ging das immer weiter abwärts. Da kam der nächste König, dieser verstarb, und der hat es weitergemacht, da kam der nächste, und so ging das immer weiter. Und nun kam der 7. König nach Jerobeam, dieser Ahab, und der hat es dann auf die Spitze gebracht. Er hat nicht nur diese ganzen Götzen angebetet. Der geht nach Sidon. Übrigens, das ist eine Parallele, werden noch dahin kommen. Zum Heidentum oder in das heidnische Volk. Und holt sich da eine Frau. Eine Frau des Königs Ezbaal, da in Sidon, der auch ein gewisser Baalspriester war und ein Baalsanbeter. Baal war der Hauptgötzen der damaligen Zeit. Und er heiratet diese Frau, die durch und durch mit diesem Götzenkult durchtränkt ist. Das können wir später sehen, was diese Frau beim Volk Israel alles bewirkt hat. Und das war ganz schlimm. Das durften das Volk Israel gar nicht machen. Die durften sich sowieso keine von den anderen Völkern heiraten. Und er holt sich noch so eine Götzenanbeterin und werden eins. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dass wenn ein Mann und Frau heiraten, die werden ein Fleisch. Und dieser Götzenkult, der wird eingeführt in Israel als Haupt-, als Staatsreligion. Die ganzen Altäre werden vernichtet. Die göttlichen Propheten werden umgebracht. Alles, was heilig ist, muss weg. Baal ist der Gott. Es war eine sehr dunkle Zeit. Es wurde so dunkel, dass Gott gesagt hat, jetzt reicht's. Interessanten Satz finden wir auch im Neuen Testament. Als die Zeit erfüllt war, kennen wir das, da sandte Gott seinen Sohn. Und bei Gott ist das ein Prinzip, als die Zeit erfüllt war. Gott wartet immer auf einen bestimmten Zeitpunkt. Alles muss reif werden bei Gott. Das können wir auch bei Abraham sehen. Er hat Abraham zwar das ganze Land versprochen und Abraham kommt in dieses Land, aber er sagt, nein, noch gebe ich es dir nicht, das gebe ich deiner Nachkommen. Denn, da kommt der Gedanke, die Sünden der Kanaaniter sind noch nicht voll geworden. Das Maß ist noch nicht voll. Das dauerte noch einige Jahrhunderte. Abraham hat Isaac, Isaac hat Jakob und Jakob musste dann mit seinem ganzen Gefolge nach Ägypten. Das dauerte 430 Jahre, bis dann die zurückkommen konnten. Warum? Weil die Sünde der Kanaaniter musste überhand nehmen. Das Maß musste voll sein. Das war genauso in Sodom und Gomorra schon bei Abrahams Zeiten. Als die Engel kommen und mit Abraham sprechen, dann sagen die Sünde des Sodom und Gomorra schreien zu Gott. So. Das Maß ist erfüllt, die Zeit ist gekommen, als die Zeit erfüllt war. Wie war das bei Ninive, bei Jona, kennen wir Geschichte auch. Das Maß wurde voll. Dann sendet Gott einen Propheten dahin. Geh, sag ihnen das. Das geht so nicht. 40 Tage, da werde ich euch vernichten. So, jetzt ist Schluss. Das Gericht wird angekündigt. Ich kann mich noch so gut erinnern an meine Kindheit. Ich weiß nicht, Kinder, wie es bei euch ist, aber bei mir war das damals so. Nein, meine Eltern haben mich nicht bestraft wegen jeder Kleinigkeit. Aber mein Vater hat immer den Satz gepflegt, Junge, das Maß wird voll. Immer wieder, wenn ein neues Verhalten, irgendwas habe ich dann falsch gemacht, wie auch immer und so. Und ich war ein ganz normaler Junge eben halt. Ne? Und da hat er immer gesagt, Junge, das Maß wird voll. Ich wusste nie, wann das Maß voll wird bei ihm, aber wenn es dann voll war, dann habe ich das auch recht gut gespürt gekriegt. Und das war gut so. Ich bin meinem Vater sehr dankbar dafür. Und Gott handelt genauso. Ich habe mich die Frage gestellt, was können wir daraus lernen? Wie ist das bei uns? Meinen wir, in unserem Verhältnis mit Gott und uns ist das anders? Nein. In jeder Situation. Oder bei dir, mein Freund, meinst du, du kannst ewig einfach so vor sich hier leben? Ach ja, noch ist ja nichts passiert, ich kann weiter sündigen, ich kann weiter machen, was ich will und so weiter. Irgendwann mal werde ich mich dann vielleicht bekehren und so weiter. Das Maß wird voll und du weißt nie wann. Dieser Motorradfahrer, von dem eben Martin erzählt hat, meint ihr, er hat damit gerechnet? Ich weiß es nicht. Ist er ein Kind Gottes gewesen? Das weiß keiner von uns hier. Aber wenn nicht, vielleicht hat er auch immer wieder etwas gehört von Gott hier und da mal. Vielleicht hat er gelacht darüber, keine Ahnung. Aber irgendwann mal hat Gott gesagt, jetzt ist Schluss. Und das weißt du ja nie, wenn die Zeit erfüllt wird. Auch für uns, ihr Lieben. Gott hat uns Gaben gegeben. Gott hat uns Aufträge gegeben. Für jeden persönlich von uns. Und das wissen wir persönlich alle vor Gott. Und er wartet und er spricht immer wieder. Tu das. Mach das. Geh. Er hat auch Elia hier beauftragt, geh. Elia gehorcht, wir kommen gleich dahin. Aber Frage an uns, gehorchen wir ihm? Gehen wir? Oder ziehen wir das immer, schieben das vor sich her? Ja, irgendwann mal, aber jetzt noch nicht. Jetzt muss das noch gemacht, jetzt ist das noch. Nein, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht reif, ich muss das noch erreichen. Und so, bevor ich dieses, dann mal 1000 Ausreden und die Zeit, die läuft. Die Uhr tickt, als die Zeit erfüllt war. Hier war die Zeit für Israel erfüllt. Und Gott sendet Elia. Vers 1. Und Elia, der Tischbitter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Was für eine Ansage. Elia hat damit gesagt, so wahr der Herr lebt, nicht der Baal, mit dem du heute zu tun hast, den du heute präsentierst, den du aufgestellt hast und meinst, der wäre der Gott dieser Welt. Nein, so wahr der Herr lebt, dieser Baal lebt nicht, das sind tote Götzen, wollte er damit sagen. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, Ahab, du bist ein Israelit. Du hast das Volk hinabgestürzt und du bist derjenige, der der Drahtzieher ist an dem Ganzen. Und hast das ganze Volk verführt. Dabei ist Gott im Himmel, der Herr, der Jahwe ist ja unser Gott, der unseren Vätern erschienen ist, der uns so viel Segen zugesprochen hat. Und was hast du damit gemacht? Ja, und vor dem stehst du nicht mehr, vor dem ich stehe, hat Elia gesagt. Das ist ja eine Ansage hier. Vor dem ich stehe, so wahr dieser Gott lebt und der lebt, das wirst du, Ahab, sehen. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Ich habe mir überlegt, mein lieber Mann, Elia, was wachst du dir da? Wer bist du? Vor einem König zu treten, der so viel Macht hat, da stellen wir uns mal vor, das ist ein Palast, da sitzt der König und neben ihm seine Berater und da sind die ganze Garde, seine Leibwächter und alles, der ist bewaffnet bis zum geht nicht mehr. Und jetzt kommt so ein Elia da rein, ich weiß nicht wie alt er war, das spielt ja auch keine Rolle, der absolut nichts zu sagen hat, so gesagt, menschlich, ja, der hat ja viel zu sagen gehabt, aber es ist aus göttlicher Sicht. Und du wagst dir das, dem König so etwas ins Gesicht zu sagen? Die könnten den ja, der müsste nur einmal mit dem Finger schnipsen. Die würden wie eine Mücke zerdrücken. Elia hat keine Angst. Er geht. Für ihn gilt der Auftrag seines Herrn, vor dem er steht. Interessant, was für eine Strafe er ansagt. Warum dann gerade kein Regen und Tau? Das Volk Israel, wissen wir ja alle, die vor allem die Bibel lesen, wurde sehr oft bestraft. Das war ein sehr halsstarriges Volk. Ach, wenn wir nur die Wüstenwanderung uns betrachten werden und auch danach, ja, die Richterzeit, ach, immer wieder fielen sie von Gott ab und dann hat Gott sie bestraft und da waren so viele verschiedene Bestrafungen. Da war die Belagerung, da war da mit Krankheit oder mit Pest hat er sie geschlagen, ja, und Unterdrückung der Feinde und alles Mögliche. Und hier auf einmal kommt eine außergewöhnliche Strafe. Es wird weder Tau noch Regen sein. Warum gerade dieses? Nun, zu einem, weil Gott es schon damals am Berg Sinai, als er das Gesetz dem Volke Israel gegeben hat, angekündigt hat. Und das lesen wir in 5. Mose, Kapitel 11, Vers 16. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, so dass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, sagt Gott. Und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennen und in den Himmel verschließt. Und er den Himmel verschließt, dass kein Regen kommt und die Erde ihren Ertrag nicht gibt. Und ihr bald ausgerottet werdet aus dem guten Land, das der Herr euch gibt. Einmal hat Gott das ganz klar dem Volk Israel gesagt. Hütet euch davor. Das heißt, wenn ihr euch abwendet vom wahren Gott, von dem Gesetz, was ich euch gegeben habe, wird dieses eintreffen. Und Gott spricht keine leeren Worte. Oh, wir Menschen können viel Blödsinn reden. Wenn Gott etwas sagt, sein Wort kommt nie leer zurück. Er spricht und dann geschieht das auch. Und wenn er das angekündigt hat, und dann habt ihr versagt. Jetzt wird es eintreten. Das ist zu einem. Und das Zweite, warum gerade jetzt in dieser Situation, wo dieser Baalskult auf die Spitze getrieben wurde, hat Gott diese Strafe verpasst. Weil Baal war ein ganz, ganz wichtiger kanaanitischer Gott oder Götze gewesen. Das war der Gott des Sturms, der den Regen spendete, welcher wiederum zur Fruchtbarkeit des Landes nötig war. Und dieser Götze war schon lange in Israels eigentlich eingedrungen. Das war ein Götze, auf dem sie gebaut haben. Dem haben sie angebetet, damit es auch immer rechtzeitig regnet. Wir denken an die Stelle, ich laufe ein bisschen voraus, wo Elia dann auf dem Karmelberg ist. Was machen die da? Jeder betet seinen Gott an. Und es geht worum? Es geht um den Regen. Ja, wenn Baal dann euer Gott des Regens, des Sturms ist, ja, betet jetzt zu ihm, dass er euch den Regen schickt. Jetzt wollen wir das ganz klar sehen, was da geschieht. Und das ist auch, warum Gott gerade diese Strafe jetzt ihnen verpasst. Ihr wollt oder ihr denkt, dass euer Baal euch gibt. Ihr werdet das sehen, dass ich bin derjenige, der Regen und Fruchtbarkeit hervorruft. Ich bin derjenige, der das Ganze in der Hand hält. Nun, dieser Götzen, das war ja nicht nur, dass der Ahab jetzt das Ganze so hereingeführt hat, den Baal, und hat das dann auf die Spitze getrieben. Es ist niemals so, auch im Leben, in unserem Leben, dass irgendwas von jetzt auf gleich kommt. Es ist immer schleichend. Das fängt ganz harmlos immer an. Und dann geht es immer weiter und immer weiter. Keiner kann das sehen, keiner kann das was merken. Nur ich persönlich weiß das. Und wenn dann die anderen es schon sehen, dann bricht das einfach nur aus. Und das war hier genau so. Diesen Baalskult haben das Volk Israel schon in Ägypten mitgekriegt. Denn da ist eigentlich der Ursprung dieses Götzen. Sie gingen durch die Wüste. Bei Baal Peor, da wo der Bileam kam, wir kennen die Geschichte, da haben sie diesen Kult schon angebetet. Was für Folgen es kamen, wie Gott das Volk bestraft hat. Und das ging immer weiter. Wenn wir dann so das Buch Josua lesen, da denkt man so, jetzt haben sie alles ausgerottet, jetzt ist alles wunderbar. Und Josua, kurz vor seinem Tod, er steht dann auf und sagt im Kapitel 24, können wir es nachlesen, und sagt, wem wollt ihr dienen, erwählet euch heute. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und sie schreien alle wie aus einem Mund, ja, wir wollen Gott dienen und wir werden ihm und schwören da fast, dass sie nur Gott dienen werden. Und er sagt, ihr könnt ihm nicht dienen. Ja, wie bitte? Wir haben es doch vor, wir sagen es dir doch, wir wollen Gott dienen. Sagt, nein, belügt euch selber nicht. Und dann sagt er ihnen die Ursache. Wenn ihr das wollt, dann tut erstmal aus euren Zelten und aus eurem Herzen den Götzen raus. Merken wir, Josua wusste, dass viele Israeliten ganz schön heimlich diesen Baalskult sich da versteckt gehalten haben. Oh ihr Lieben, wie sieht das bei uns im Leben oft aus? Haben wir nicht auch oft in unserem Leben bestimmte Götzen schön versteckt irgendwo? Nein, 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 das sind ja doch keine Götzen. Ihr Lieben, alles, was wir in unserem Herzen halten und uns schwer ist, davon uns zu trennen, ist ein Götzen. Da müssen wir uns einfach ehrlich vor Gott stellen und sagen, Herr, was ist damit? Ich möchte jetzt nichts nennen. Wir wissen alle, was in unseren Herzen vorgeht. Alles, was mir schwer fällt, zur Seite zu legen, ist ein Götzen. Oder eine ganz erschreckende Stelle in Richter Kapitel 2. Die Stelle hat mir schon sehr oft Not bereitet. Und jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich, wie ist das bloß möglich? Da stirbt Josua und die Priester, die damals dienten, im Tempel oder in der Stiftshütte. Die starben alle weg und jetzt kommt die nächste Generation. Und da steht tatsächlich, buchstäblich steht es da, dass die nächste Generation nichts mehr wusste von dem wahren Gott. Ich frage mich, wie ist das bloß möglich? Haben die Eltern den Kindern dann gar nichts erzählt? Haben die ihnen dann nichts mitgegeben? Dass sie nichts mehr wussten von dem wahren Gott? Und dann musste ich einfach mal denken an unsere Zeit. Das wiederholt sich ja immer wieder. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt Salomo. Wir haben eben von dem Zweiten Weltkrieg gehört. Als dieses Lied geschrieben wurde, die große Not. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo diese ganze Not, wo diese Gerichte quasi vorbei waren, kann man es so nennen, da waren die Kirchen in Deutschland voll. Nicht nur in Deutschland, in Russland. Erzählen meine Eltern, was für Erweckungen kamen da. Da brauchte man keine Predigten, da musste man nur ein Wort lesen, da hat einer nur ein Lied angestimmt, da kamen sie scharenweise, bekehrten sich zu Gott. So eine Erweckung, die Kirchen voll, es wird gepredigt, Leute kommen zum Glauben, Zeltevangelisationen werden durchgeführt, scharenweise kommen die Menschen zum Glauben. Wir waren vor ein paar Wochen im Norden im Urlaub, bei unseren Freunden. Und die beiden sind Religionslehrer. Sie und auch er sind katholisch. Aber da sagte sie zu mir, Willi, du wirst es nicht glauben, was für ein gottloses Volk hier im Norden lebt, sagt sie. Ich habe mir natürlich meinen Teil dabei gedacht, aber nun, der Gedanke, was sie da sagte. Da wissen die Kinder tatsächlich nicht, was Weihnachten ist. Geschweige schon von Ostern oder Pfingsten. Ich habe mir das vorgenommen. Ich habe mich gefreut, ihnen das einzutrichtern. Denn meine Klasse soll das wissen, was diese ganze Feste, die christliche Feste bedeuten. Und zwar laut der Bibel. Dabei habe ich mir gedacht, was geht ab? Tatsächlich. Die Kinder wissen noch nicht mal, wie bescheuerte Kinder auch und die ältere Generation, wenn wir heute fragen. Da müssen wir schon wirklich die ganz Alten fragen. Die werden es leider noch wissen. Aber die ältere Generation, mein Alter zum Beispiel und so weiter, wenn wir heute die Leute fragen, was ist denn nun Weihnachten oder Ostern? Geschweige noch von dem wahren Gott zu sprechen. Noch nicht mal die traditionelle Feste weiß man, was eigentlich das bedeutet. Da wundern wir uns, wenn wir diese Schriftstelle lesen aus Richter, dass die nächste Generation nichts mehr von Gott wusste. Ihr Lieben, was geben wir unseren Kindern weiter? Haben wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht, was werden unsere Kinder irgendwann mal sagen? Werden sie wirklich die Fahne übernehmen? Werden sie wirklich für den Herrn streiten und werden nach vorne gehen und den Menschen von Jesus erzählen? Oder werden sie vielleicht auch nichts mehr wissen? Da wir uns mit allen möglichen Klimbim beschäftigen in unserem Leben und denken, das ist wichtig. Auch hier möchte ich jetzt nicht in Detail eingehen. Ihr Lieben, da müssen wir uns prüfen, wie viel Zeit wir für unsere Kinder, für unsere Familie widmen, für die Gemeinde, für Gott in der Beziehung. Das ist schwer, diese Balance zu halten, gebe ich vollkommen zu. Da brauchen wir sehr viel Weisheit, aber die Weisheit gibt es bei Gott. Und die beginnt mit einer Gottesfurcht. Leben wir gottesfürchtig vor Gott? Und das ist eigentlich der Schlüssel. Damit wir das, was der Herr uns gegeben hat, auch an unsere nächste Generation weitergeben. Das Gericht wird angekündigt. Und das erinnerte mich an die Zeit auch bei Jesus Christus. Da ist der Johannes der Täufer, der kommt vor Jesus und das war die dunkelste Zeit des Volkes Israels, würde ich mal so fast behaupten. Denn als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Und das war die absolute Höhe. Wenn Gott schon nicht mehr einen Propheten sendet, sondern seinen Sohn, das ist dann die absolute Höhe. Die Zeit war erfüllt und das war die dunkelste Zeit damals. Ja, die Religion war alles da, die Schriftgelehrten, die Pharisäer haben in den Synagogen gelehrt und so weiter. Aber in Gottes Auge war das die dunkelste Zeit. Man kann religiös sein. Und jemand hat mal gesagt, dass die gefährlichste Religion, das ist die christliche Religion, wo man ganz nah dran ist und trotzdem weit weg von Gott. Und das war damals die Zeit. Die war noch viel dunkler als die bei Ahab und Elia. Und da kommt der Johannes und was predigt er? Lukas Kapitel 3, Vers 8. So bringt nun Früchte, der Buße würdig sind. Und dann kommt es im 9. Vers. Es ist aber auch schon die Axt, sagt er, an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Hat das Volk Israel es verstanden damals? Nein. Auch den Sohn haben sie umgebracht. Und 40 Jahre später, nachdem sie es getan haben, 70 nach Christus, hat Gott das Volk Israel total zertrümmert. Kein Stein blieb auf den anderen, was Jesus gesagt hat. Und die restlichen Israeliten, die noch da übrig geblieben, am Leben gewesen sind, die sind dann zerstreut worden in die ganze Welt. Und das blieb dann fast über 2000 Jahre so. Zur Zeit Ahabs war das ähnlich. Da kündigt Gott Gericht an. Anstatt Buße zu tun, anstatt in sich zu schlagen, anstatt das endlich mal zu verstehen, endlich mal zu begreifen, wo sind wir hingekommen, schlagen sie aus. Und das geht immer weiter runter, immer weiter abwärts. Und 130 Jahre später, nachdem, wo Elia dieses verkündigte, wurde das Volk Israel, das nördliche Teil, in die assyrische Gefangenschaft geführt und da war aus damit. Wir gehen zum Vers 2. Und das Wort des Herrn erging an ihm folgendermaßen. Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Interessant. Elia taucht wie aus dem Nichts auf und genauso schnell und plötzlich verschwindet er. Warum? Musste er nach so einer Botschaft jetzt fliehen? Nun, wir haben ja gesagt am Anfang, ja, der hat schon vieles riskiert. Wir wissen auch nicht, wie Ahab direkt reagiert hat. Haben sie ihn ausgelacht? Das ist ein Spinner. Was der will, was der hier sagen will und so. Bei uns läuft alles wunderbar, fantastisch und so. Ja, und unser Baalskult steht auf der Spitze und das läuft alles. Die Priester sind da, ihre Götzendienste laufen, alles ist wunderbar und unsere Armee und alles ist in Ordnung. Und der kommt hier Spinner und redet hier irgendwas. Ausgelacht, vielleicht. Aber angepackt haben sie nicht. Definitiv haben die in dem Augenblick die Gefahr noch nicht gesehen. Aber der Gedanke, der liegt schon nahe, wenn man sagt, jetzt musst du aber Elia fliehen, früher oder später. Wenn das jetzt eintreffen wird, bist du in der Gefahr, sicher. Denn eine bittere Wahrheit, die löst immer Verfolgung aus. Wer will schon die Wahrheit hören? Sicher, ist da was dran. Aber war das wirklich der wahre Grund, warum Elia jetzt weggehen musste und sich da verstecken? Überlegen wir mal, ist das denn möglich, dass der allmächtige Gott, der alles in der Hand hält, der so wunderbar das Volk Israel geführt hat, der hat Wunder getan, für ihn ist einfach absolut nie ein Problem. Er sagt und was ist das für ein Problem? Und jetzt muss er auf einmal seinen Propheten, der er eigentlich gesendet hat, diese Gerichtsbotschaft zu übermitteln, auf einmal sagen, du, und jetzt musst du aber schnell, schnell verschwinden, schnell fliehen, denn ich wüsste nicht, wie ich dir jetzt weiterhelfen könnte, wie ich da dem Ahab gewähren sollte, dass er dich nicht tötet. Ist Gott so schwach? Wohl kaum. Denken wir nun mal an 2. Könige 1. Als Elia nach 3,5 Jahren nach dieser Aussage wieder zurückkommt und dem Ahab ankündigt, ich möchte mit dir reden. Was macht Ahab? Schickt 50 Soldaten, die sollen den Elia fangen, der wurde gesucht. Jetzt kommen diese 50 Soldaten und sagen, komm herab vom Berg. Befehl, ne? Spinner, wir suchen dich schon lange. Was sagt Elia da? Wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine Soldaten verzehren. Alle 50, Asche. Der zweite Trupp kommt, genau dasselbe. Der dritte Trupp kommt, nun da ist der schon schlauer, der Befehlshaber, der bettelt vor Elia, der macht sich schon ganz klein. So, aber nun, so handelt Gott. Wo ist das Problem, jetzt Elia zu beschützen? Doch gar nicht. Aber warum muss Elia trotzdem fliehen? Und er wurde wirklich gesucht, weil er gesagt hat, jetzt hören wir gut zu, in Vers 1, es sei denn, dass ich es sage, hat er gesagt. Spätestens paar Monate später klang ihnen das im Kopf und haben es begriffen. Er hat gesagt, bevor ich es sage, erst dann wird es regnen. Paar Monate später haben sie gemerkt, es regnet tatsächlich nicht. Denn Israel ist ganz abhängig vom Regen. So wie Paraguay. Wir haben jetzt mit Paraguay ja sehr viel zu tun. Die sind völlig abhängig von der Außen, von dem Wetter. Da gibt es keinen Fluss, der da so vorbeifließt und man kann bewässern alle, so eine Nilebene und so weiter. Ja gut, regnet es eben nicht ein Jahr, kein Problem. Der Fluss ist voll, wir können ja begießen hier die ganze Pflanze und so. Es läuft alles. Keiner wird sterben. Nein, die sind abhängig davon. Und wenn es da einige Monate nicht regnet, zu dem Zeitpunkt, wo es regnen sollte eigentlich, wo die Zeiten eigentlich so von Gott eingeplant sind, ne? So, dann ist da Hungersnot angesagt. Und ein paar Monate später mussten die es merken, der Elia hat recht. Wir haben vielleicht gelacht oder sonst noch irgendwas, aber da ist es tatsächlich so. Also, und er hat gesagt, bevor ich es sage. Also, Elia muss das jetzt sagen. Aber wo finden wir den? Und dann wurde er gesucht. Und wie? Im Kapitel 2 können wir nachlesen, wie Ahab ihn gesucht hat. Die haben den im Land nicht gefunden. Dann gehen sie ins Ausland und alle umliegenden Königreiche wurden abgesucht. Und es ging so weit, dass der Ahab von den Königen des anderen Königreiches ein Versprechen, nein, ein Schwur abgenommen hat, dass die schwören sollte, dass der Elia hier nicht war und auch nicht, sich nicht befindet in diesem Land. Wir sehen, dass der Elia auf einmal zu einem Staatsfeind Nummer 1 wurde und wurde sehr gesucht. Ja, Gott wollte Elia beschützen, gar keine Frage. Aber vermutlich ist hier viel mehr dran. Indem er seinen Boten weggeschickt hat, denn Gott hat ja ihm gesagt, geh an den Bach und versteck dich da. Indem er ihn weggeschickt hat, verbirgt Gott sein Angesicht vor dem Volk. Und das ist die Katastrophe. Wenn Gott sein Angesicht verbirgt, ihr Lieben, das ist das Schlimmste, was überhaupt einem Menschen passieren kann. Viele versuchen, die Hölle zu beschreiben. Ja, was für ein Feuer das sein wird, wohl, ist das ein physisches oder nicht, und was wird das für Qualen sein oder sonst noch was. Ihr Lieben, die Hölle ist da, wo es Gott nicht gibt. Und wenn Gott nicht mehr da ist, dann kehrt die Hölle ein. Viele leben heute und merken nicht, dass Gott auf Schritt und Tritt dabei ist. Dieser Gott, der segnet wie uns seine Kinder, so auch jeden Weltmensch auf Schritt und Tritt, und der sieht es nicht. Und redet und diskutiert über die Hölle. Weißt du, wenn Gott auf einmal den Rücken kehrt, wenn Gott auf einmal sein Angesicht versteckt und einfach zurücktritt, was da passiert? Man kann sich das Ganze einfach nicht ausmalen. Und indem hier er, Elia, seinen Boten versteckt, wendet er sein Angesicht vom Volk Israel ab. Und niemand wird Elia finden, denn Gott hat sein Gericht beschlossen. Ihr Lieben, der Herr, er versteckt den Elia nicht nur deswegen, dass jemand ihm was antut. Ich persönlich glaube, er versteckt den Elia deshalb, damit Elia nicht etwas Böses tut, etwas Dummes. Und das Dumme ist, dass er auf einmal nicht in die Hände der Menschen kommt, die ihn werden versuchen umzustimmen, denn das ging ja darum, er soll ein Wort sagen. Denn wenn Elia ein Wort sagt, dann wird es ja wieder regnen, das hat er gesagt, es sei denn, es ich sage. Und weil Elia ein Mensch war, in Jakobus lesen wir, genauso wie wir, hat er seine Schwächen gehabt. Er war angreifbar. Er hat so eine Seele gehabt wie wir, die war verletzlich, die war bestechlich und alles Mögliche könnte passieren. Ach, denken wir nur an diese zwei Beispiele, die fielen mir ein. Das ist dann der Prophet oder beziehungsweise ein Mann Gottes. Ich habe mal hier darüber gepredigt, vielleicht kann einer und der andere sich darüber erinnern. Als der erste König, den ich heute erwähnt habe, schon der Jerobeam, die Götzen aufgestellt hat, die Kälber damals, und dann schickt Gott einen Mann Gottes. Der Mann, der kommt und predigt oder beziehungsweise prophezeit gegen den Altar und sagt so, das ist so eine Allegorie, wie auch immer, er spricht zwar zu dem Altar, aber meint die Menschen, auf dir werden eines Tages die Priester getötet werden und so. Und der Jerobeam, der ist so wütend, er wollte ja gerade dieses große Fest eröffnen, der wollte gerade da auf dem Altar, der König wollte dann ihm ein Opfer bringen. Er ist so wütend, sagt er, greift ihn. Und in dem Augenblick, wo er mit der Hand so ausstreckt, bleibt sie stehen. Und er kann mit der Hand nichts mehr machen. Dann fängt er an zu betteln. Wir merken, erst kommt die Wut, der brüllende Löwe. Hat nicht geklappt. Dann fängt er an zu betteln, bitte doch deinen Gott, dass meine Hand wieder zurückkommt und so. Der Mann Gottes betet, tatsächlich, er nimmt seine Hand zurück, er merkt, so geht das nicht. Also versuchen wir das andersrum, komm zu mir nach Hause, ich will dir Geschenke geben und so weiter. Ja, versucht er ihn zu bestechen. Das klappt auch nicht. Und zu diesem Mann Gottes hat Gott gesagt damals, du sollst hier nicht bleiben. Nachdem, wo du diese Botschaft verkündigt hast, gehst du aber einen anderen Weg nach Hause. Und du darfst hier nicht essen und nicht trinken und zu jemandem reingehen. Das war ein Befehl Gottes. Dieser Mann Gottes, der gehorcht. Es hat nicht geklappt mit diesen zwei Dingen. Der Mann Gottes verschwindet, er geht den anderen Weg, alles wunderbar, aber jetzt kommt's. Und dann kam auf einmal ein Prophet, ein falscher Prophet, können wir uns erinnern? Dieser falsche Prophet sattelt seinen Esel und jagt diesem Mann Gottes nach. Und dann kommt dieses Gespräch, jetzt kommt der Teufel quasi so gesagt wie ein Engel des Lichts und er sagt zu ihm, du, ich bin auch ein Mann Gottes, ich bin auch ein Prophet. Und weißt du, Gott hat zu mir gesagt, dass du zu mir einkehren sollst und bei mir essen und trinken sollst. Und hier fällt er durch. Diesem Stand hält er nicht aus, dieser Mann Gottes, und er geht zu diesem Propheten, wo Gott gesagt hat, nein, zu niemanden ist eben zu niemanden. Der geht da rein und das wird ihm zum Verhängnis, wo er dann nach Hause geht, ein Löwe zerreißt ihn und wir wissen, was passiert ist. Aber merken wir, wie schwach doch ein Mensch ist? Und das wollte Gott hier verhindern. Er wollte nicht, dass Elia in eine Gefahr kommt, dass er mit irgendeinem Menschen in Kontakt kommt, die ihn werden versuchen umzustimmen. Denn auch Elia war angreifbar und schwach. Wird hier nicht die höchste Alarmstufe des Gerichts des Herrn? Interessant. Oft hat Gott Gericht angekündigt. Aber immer wieder, wenn er dann ein Gericht angekündigt hat, hat er gesagt, wenn ihr aber Buße tut und so, dann werde ich abwenden, meinen Zorn und so weiter. Hier, nein. Gott hat das Gericht ausgesprochen und es beschlossen und lässt sie auch nicht mehr davon abbringen. Und das ist schrecklich. Lesen wir mal Jeremia Kapitel 11, Vers 11. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich will ein Unheil über sie bringen, dem sie nicht werden entfliehen können. Und wenn sie dann zu mir schreien, werde ich sie nicht erhören. Oder Sprüche 1, Vers 24. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwirft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen. Ja, ja, das sagt Gott. Und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird, wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen. Aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Ja, Elia wurde gesucht, aber er wurde nicht gefunden. Weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisungen verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen, denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stützt sie ins Verderben. Ihr Lieben, das ist auch nicht nur eine Warnung für das Volk Israel damals. Wir sind ganz schnell dazu geneigt, irgendwie nach hinten zu gucken und sagen, ach ja, das war damals und so weiter, ja, heute ist ja eine andere Zeit. Jetzt wollen wir mal dann gucken, was für eine Warnung Gott für die Zukunft ausspricht. Und da steht schon im Amos Kapitel 8, Vers 11, siehe, sagt hier der Prophet, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot und einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es doch nicht finden. Ist das nicht schrecklich? Das ist jetzt die eine Seite der Geschichte. Die andere fand ich eine sehr, sehr gute und große Ermutigung für so manch einen von uns. Vers 5. Da ging er hin, der Elia, und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, das östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Nein, nicht so wie Jona. Gott hat zu Jona gesagt, geh nach Ninive. Er flieht nach Spanien. Auch nicht so wie Mose am Anfang, wo Gott versuchte, ihn zu überzeugen und wurde sogar zornig, als Mose immer wieder mit seinen dummen Argumenten ankam und sagte, na, schick doch jemanden anderen, ich bin das und ich kann das nicht. Ich bin einfach nicht geeignet dafür. Lesen wir nichts davon. Elia geht. Meinen wir, das war für Elia einfach? Meinen wir, Elia hat es nicht durchschaut, wie Jona und Mose, was auf ihn zukommt? Jona hatte Angst. Und Jona hat auch seine Argumente. Zum Schluss sagt er das. Ich wusste, dass du so ein gnädiger Gott bist und so weiter. Ja, hat seine Argumente, deshalb wollte er nicht gehen. Er hat das Ganze durchschaut. Mose hat das auch durchschaut, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass es kein Leckerbissen sein wird. Meinen wir dann, Elia wusste das nicht? Oder ahnte es nicht? Oh doch. Da wollen wir uns mal einfach in die Situation versetzen. Er bekommt die Anweisung vom Herrn, aber auch nur den nächsten Schritt und keinen Millimeter weiter. Gott sagt zu ihm, geh zu Ahab und sag ihm das und das. Ja, und dann würden wir fragen, ja? Überleg doch mal. Herr, das hat Konsequenzen. Wie soll ich da lebend rauskommen? Das ist viel zu gefährlich. Was für einen Schutz konntest du mir gewähren oder sonst noch irgendwas? Ich weiß es nicht, was die Elia dachte. Ich glaube nicht, dass er viel gedacht hat. Er hat einfach gehorcht. Und das ist so faszinierend hier. Versetzen wir uns mal in seine Situation. Ist das nicht so wie ein Serpentinweg in den Bergen? Wir kennen ja alle, die in den Bergen mal gefahren sind. Ja, das ist ein Pass. Und da geht es den Berg hoch oder auch runter. Und dann schlängelt der Weg immer so. Scharf um die Kurve immer. Und dann ein Stückchen gerade und dann wieder scharf um die Kurve. Und jeder von uns, der diesen Weg gefahren ist, weiß, ich weiß nicht, was mich hinter der Kurve erwartet, wenn ich diesen Weg noch nie gefahren bin. Ne? Da kommst du an, du weißt noch nicht mal, wie scharf die Kurve ist. Kann ich jetzt mit dieser Geschwindigkeit jetzt rein oder nicht? Muss ich abbremsen mehr oder nicht? Und oft, denke ich mal, ist es uns allen so ergangen, dass ich dann voll in die Eisen gehen musste, sagt man schön, voll abbremsen musste, dass ich da kaum noch fast in den Graben gelandet bin. Da kriegt man einen Adrenalinschuss. Und das ist genauso hier bei Elia. Man sieht einfach nur die nächste Kurve. Ihr Lieben, wie oft sitzen wir in Schwierigkeiten? Wie oft kommt eine Krankheit über uns? Oder haben wir eine Finanzkrise oder sonst noch irgendwas? Und wir gucken sehr düster hinaus und denken uns, wie wird das bloß alles werden? Und dann malen wir uns die dollsten Dinge aus, was auf uns alles zukommt. Jetzt bin ich arbeitslos und ich habe mir eine Hütte gebaut und die Bank kommt, die ist gnadenlos. Und wenn du ein paar Monate nicht bezahlt hast, da geht es aber zur Sache. Da bist du aber ganz schön pleite, da stehst du aber ganz schön schnell auf der Straße und musst vielleicht als Hartz-IV-Empfänger irgendwo in eine kleine Wohnung mit hinein und so. Aber die Schulden, das Haus wird verkauft. Und ich muss trotzdem noch Schulden bezahlen, weil das Haus zu günstig verkauft wurde. Den Rest für meines Lebens. Ja? Oh, wie oft wollen wir diesen Weg bis Ende sehen? Dabei zeigt Gott uns nur den Weg bis zur nächsten Kurve. Mehr nicht. Elia vertraut dem Herrn. Er weiß, er hat mir das jetzt gesagt, er wird auch weiter für mich sorgen. Er hat den Weg gebannt. Er kennt ihn. Und wenn wir so denken, ihr Lieben, wenn wir sagen können, Herr, ich bin dein Kind. Ja, mir geht's jetzt dreckig. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Aber ich weiß, du bist der Weg. Du kennst den Weg und du bist der Weg. Und du wirst mich durchführen. Wie? Keine Ahnung. Aber heute vertraue ich dir. Und heute danke ich dir für das Brot, was ich gerade mal noch auf dem Tisch habe. Heute danke ich dir, dass ich noch so gesund bin, wie ich bin. Und ich lasse das alles in deiner Hand liegen. Das, ihr Lieben, ist Vertrauen. Nicht die Kenntnis der Zukunft, sondern die Kenntnis des Herrn bringt uns weiter, ihr Lieben. Wie oft, denke ich mal, müssen wir Gott danken, dass wir es nicht davor gewusst haben, was auf uns eigentlich zukommt. Wir würden es einfach nicht durchhalten. Der nächste Grund, warum Elia es nicht einfach hatte, war der Ort, wohin Gott ihn jetzt hinschickt. Bach-Krit. Was schneiden oder abschneiden heißt, der in so einem Felsenklüften durchfloss, von beiden Seiten dann Felsen, Hänge, Dornen, Gestrüpp, ein idealer Ort, um sich zu verstecken, doch kein Kurort, wo irgendein Mensch einen Spaziergang oder eine Wanderung vornehmen würde. Das ist Wildnis, ihr Lieben. Da wohnen Raben, aber keine Menschen. Es ist anders, als es in einer Kinderbibel uns oft illustriert wird. Schöne Wiese, ja, Elia da auf der Liege, ein Sandwich wird ihm gebracht. Pur Wellness und Relaxen, wa? Und dort verbringt Elia vermutlich, das steht nicht in der Bibel, aber so viele Theologen machen sich so Gedanken und wird gerechnet hin und her, vermutlich ein Jahr. Nein, das war kein Wochenendausflug. Er bleibt da wohnen. Abgeschnitten von der Außenwelt. Keine Tageszeichen, kein Smartphone, keine Freunde, Familie, niemand, mit dem man sich einfach unterhalten könnte. Nur der Bach, die Felsen, die Raben und das jeden Tag. Einfach? Glaube ich nicht. Das Schlimmste dabei ist, was ich empfinde, kein Fixpunkt, wann das enden wird. Jeder Gefangene, sogar im Gefängnis, so viele Jahre er auch bekommen hat, oder alles Unangenehme, was so im Leben uns begegnet oder was wir so entgegengehen und wir wissen, dann und dann hat das ein Ende. Das tröstet uns ab. Wir zählen die Tage. Wir wissen noch so viel und dann. Oh, jetzt ist der Weg schon so viel über die Hälfte jetzt so. Ja? Das ist ein Trost. Das ist einem Menschen, dass es Halt gibt. Hier nichts. Elia weiß nie, wann das aufhört. Einfach warten und warten. Scheinbar völlig nutzlos und inaktiv, würden wir sagen. Ne? Elia, im Gegensatz zu Jona, eiferte ja doch so für den Herrn. Man sollte doch predigen und jetzt einfach zurufen, so wie Jona es gemacht hat. Aber nein, Elia wart hier. Fühlte sich Elia nicht wie ein so Eisenbahnwaggon, der auf das Abgleis oder Abstellgleis geschoben wurde? Könnte er nicht denken, vielleicht dachte er auch so, Herr, was soll das? Gerade erst aufgetreten, man könnte jetzt so viel Gutes tun, bewirken, stattdessen gammel ich hier rum. Nichts. Oh ihr Lieben, das ist eine ganz gewaltige Lektion für uns alle. Wir denken oft, wir müssen Berge versetzen, wir müssen jetzt das und dieses tun und so und dann sehen wir schon im Geiste, wie das Ganze jetzt werden wird und so weiter. Dabei sagt Gott nichts, zack, Krankenbett. Jetzt liegst du da. Wie gerne wäre Elia jetzt schon auf dem Karmelberg gewesen, nicht wahr? Triumph, Sieg über die Baalspriester, über diesen Götzen, aber nein, erst Elia. Der Bach kritt. Wir wissen nicht, ihr Lieben, was Elia dachte. Wir können das Ganze jetzt noch so toll ausmalen. Und was in ihm vorging, wissen wir auch nicht. Hier steht nur ein Satz. Und er hat es in sich. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach kritt. Und das ist eigentlich die Botschaft für dich und für mich, ihr Lieben. Er gehorchte. Was lernen wir daraus? Auch wenn unsere Vorstellungen, Vorbereitungen, Pläne zusammenbrechen, wie reagieren wir? Die Wege des Herrn sind einfach unergründlich. Sie sind besser und höher als unsere. Frage, vertrauen wir ihm? Gehorchen wir ihm einfach blind oder nicht? Römer Kapitel 11, Vers 33 schreibt Paulus, O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Paulus hat es begriffen. Oder Jesaja. Schreibt im 55. Kapitel, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und jetzt sagt er die Messlatte oder beziehungsweise zieht er einen Vergleich, wie groß der Unterschied ist, ja? Sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Natürlich konnte Gott mit Elia anders gehen können. Zum Beispiel könnte er diesem Obadja, der zu seiner Zeit, wo diese Dürre war, wo diese große Verfolgungszeit kam über die ganze Propheten Gottes, und er hat 100 Propheten verstecken können. Das muss man sich vorstellen, was für ein Risiko dieser Obadja eingegangen ist. Obadja war die rechte Hand, auf die sich der König stützte. Das war sein Berater, der war in seiner Nähe immer. Und dieser Obadja versteckt 100 Propheten. Der war gottesfürchtig. Was ist da für ein Risiko eingegangen? Konnte der auch Elia nicht irgendwo Schutz bieten? Oder könnte Gott nicht irgendeinen Engel beauftragen und wenn es sein muss, auch jede Menge, die ihm irgendwo was vorbereiten könnten? Nein, die Raben. Wer von uns würde auf so eine Idee kommen? Nun, Vögel hatten sich nicht nach Zeiten und Terminen gehalten. Sie sind gefräßig und verteilen kein Brot und Fleisch. Sie sind es, die im geistlichen Sinn übertragen in der Bibel mit den Bösen verglichen werden. Und ihr Lieben, selbst die müssen Gott gehorchen und gegen ihre Natur handeln. Das alles ist hier merkwürdig und unverständlich, doch ihr Lieben, wichtig ist es, Gott gehorchen und vertrauen. Die nächste Verse: Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihm folgendermaßen: Mache dich auf. Jetzt kommt das Ende der nächsten Kurve. Mache dich auf und geh nach Zarpat, zur nächsten Kurve, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Aber darüber sprechen wir nächstes Mal. Was nehmen wir heute mit? Ihr Lieben, das Thema, das ich heute versucht habe, so zu überschreiben, heißt: Erleben mit Gott oder Gott praktisch erleben. Wie geschieht es? Wir stellen uns, denke ich mal, oft die Frage, wie kann ich doch Gott praktisch erleben? Aber dabei niemals ein Risiko eingehen. Dabei sind wir so klug und gescheit, dass wir alles immer, was auf uns zukommt, müssen wir schön bedenken, alles und so. Und wenn das dann nach unserem Verstand klappt, dann gehen wir diesen Weg. Dann erleben wir Gott nie. Und das hat alles andere als mit Vertrauen und Gehorchen zu tun. Gehorsam heißt, ich verstehe nur Bahnhof, aber ich gehe. Tod, dann eben Tod. Verfolgung, dann eben Verfolgung. Ich weiß es nicht. Aber Herr, du hast gesagt, und ich gehe. Und nur solche Menschen und nur solche Kinder Gottes, nur solche Menschen erleben Gott praktisch. Das möchte ich uns allen mitgeben. Der Herr segne uns. Beten wir noch zum Schluss. Stehen wir auf.